wir wissen noch nicht so richtig, was kommt, nicht zu 100%. Manche Dinge, die warten auf uns im neuen Jahr, für die entscheiden wir uns selbst. Also ich habe gedacht, es sind so zwei Kategorien eben, und die eine Kategorie, das sind diese Dinge, für die entscheiden wir uns, die wollen wir angehen. Da haben wir uns Ziele gesetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht gibt es unter euch Studenten, die wollen eine Prüfung ablegen nächstes Jahr oder in diesem Jahr. Oder ihr wollt ein Haus kaufen, ein neues Hobby starten. Jemand heiratet, startet in eine neue Familienphase. Also da könnt ihr so eure eigenen Dinge einsetzen. Das ist so die eine Kategorie. Die anderen Dinge, die auf uns zukommen werden, da wissen wir nicht, was kommt. Die haben wir uns nicht ausgesucht, das sind die unerwarteten und unverhofften Ereignisse und Dinge, die uns in diesem Jahr vor die Füße fallen werden. Das können natürlich positive Dinge sein, das können auch negative Dinge sein, vielleicht wird uns gekündigt, vielleicht bekommt jemand eine schwerere Krankheit oder die schöneren Dinge, wir werden für neue Aufgaben angefragt, ein Nachbar zieht aus und es wird dann hausfrei und dadurch bekommt jemand sein Traumhaus, was er endlich bezahlbar in Freiburg findet. Ja, es gibt so alle möglichen Dinge, die da auf uns zukommen können. Und ich glaube, egal um welche von diesen beiden Kategorien es geht, das Entscheidende ist, wie wir mit diesen Dingen umgehen, mit diesem Geplanten auf der einen Seite und dem Unerwarteten, dem, was uns überfordert vielleicht, was von uns Entscheidungen abverlangt. Und gerade in unserer modernen Welt haben wir oft so viele Entscheidungen, da sind wir richtig gehend blockiert. Ich habe von einer Studie gehört, die haben Menschen auf der einen Seite 23 verschiedene Erdbeermarmeladen vorgesetzt und auf der anderen Seite 6. Und die 23 Wahlmöglichkeiten hatten, die haben überhaupt nichts mehr gekauft oder viel weniger als die anderen, weil die einfach blockiert waren. Also es gibt auch so viele Entscheidungen, die auf uns warten. Und da hat mich vor kurzem ein Buchtitel angesprochen. Und dieses Buch, das habe ich zufällig entdeckt in der Buchhandlung. Und der Titel von diesem Buch war Lebensmutig. Und ich habe das dann kurzerhand gekauft, habe es aber selber nicht gelesen, sondern habe es einer Freundin geschenkt. Aber ich habe gedacht, dieser Titel Lebensmutig, das ist ja eigentlich ein deutsches Adjektiv, was es nicht so gibt. Es gibt den Lebensmut oder Lebensmüde, aber Lebensmutig, das ist nicht so ein gebräuchliches Adjektiv. Und ich habe gedacht, eigentlich kann man das noch weiterdenken und kam dann zu diesem Wort Glaubensmutig. Und ich habe gedacht, das wünsche ich mir für dieses Jahr, dass ich lebensmutig sein kann und dass ich glaubensmutig sein kann in 2020. Und auch in der Jahreslosung klingt es so ein bisschen an, über die wollte ich jetzt heute nicht im Detail reden, aber das passt auch dazu. Die Jahreslosung, weiß jemand, wie die lautet? Genau, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also glaubensmutig starten, auch wenn da irgendwo so der Unglaube mitschwingt. Und da gibt es eine Person im Buch der Sprüche, die mir eingefallen ist zu diesem Wort glaubensmutig. Das steht in Sprüche 31. Diese Verse, die sind oft überschrieben mit diesem Loblied auf die tüchtige Frau. Aber ich denke, dieser Satz, der kann genauso gut für Männer gelten. Und diese Person, die wird so beschrieben, sie lacht dem nächsten Tag entgegen. Und das finde ich so einen tollen Ausdruck. Da stelle ich mir jemand vor, der macht so die Hände in die Hüften und sagt, soll er nur kommen, der nächste Tag oder das nächste Jahr. Und das finde ich so beeindruckend, das drückt so eine Haltung von Vertrauen, von Zuversicht und von Mut aus. Den nächsten Tag anzupacken, das Leben anzunehmen, so wie es kommt und die Dinge, die uns herausfordern, anzunehmen und daran zu wachsen. Und eine andere Person, die mir da einfällt, wenn ich glaubensmutig höre, das ist die Toni, die mich heute hier eingeladen hat. Und immer, wenn ich ihre Newsletter lese, ich weiß nicht, wie es euch geht, oder so einen Bericht höre, dann denke ich, wow, ich habe echt Respekt davor. Und ich finde, sie ist echt glaubensmutig unterwegs. Und ich habe noch eine andere Bibelstelle gefunden, die hat mich in ähnlicher Weise angesprochen. Und die möchte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen. Und da geht es auch darum, was es bedeutet, glaubensmutig zu sein. Und das finden wir im Psalm 84, Vers 6 bis 8. Das möchte ich jetzt mal vorlesen. Da steht, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Und das fand ich eine total spannende Stelle und wollte ein bisschen mehr darüber nachforschen. Und was ich so bezeichnend finde hier ist, dass es heißt, glücklich ist der Mensch, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das können wir vielleicht mal kurz an die Wand werfen. Was für ein Bild ich da im Kopf hatte. Nämlich so ein Bild von so einer gespurten Langlaufloipe. Das ist hier im Schwarzwald, glaube ich, auch im Schauinsland. So stelle ich mir das vor. Gibt es jemand unter euch, der Langlauf-Ski fährt? Ein paar. Ich bin das früher oft als Jugendliche mit meiner Mutter gefahren. Und es ist ja schon anstrengend, also da braucht man schon, also so bergauf vor allem ist es schon herausfordernd und natürlich auch bergab, dass man da nicht auf dem Hintern landet. Es braucht Technik und Kraft. Und doch ist es toll mit diesen gespurten Loipen, dass einen diese Loipe, eigentlich diese Skier dann in der richtigen Spur hält. Und ich weiß nicht, ob ihr mal probiert habt, also die Langlauf-Ski gefahren sind, wenn ihr einfach im Tiefschnee versucht zu fahren. Es ist unglaublich schwierig, da eine neue Loipe selber zu spuren. Also ich habe gedacht, das ist das Bild, was ich habe, wenn ich an diese gebahnten Wege im Herzen denke. Und einerseits, glaube ich, wären wir froh, wenn wir in unserem Leben wie so eine Loipe von Gott vorgespurt hätten und für uns immer klar und sichtbar wäre, wo wir uns vorwärts bewegen sollen. Aber so ist es natürlich nicht und das wird es auch nie geben, weil Gott ja uns in der Beziehung mit ihm möchte, dass wir uns vorwärts bewegen. Aber es geht hier darum, dass in unseren Herzen gebahnte Wege sind. Also Wege, die uns auf gottgemäße Spuren bringen und die uns, also sozusagen gebahnte Wege und gespurte Loipen in unsere Beziehung zu Gott. Da gibt es so ein paar verschiedene Übersetzungen von diesem Vers. Da gibt es auch eine Übersetzung, wo es heißt, glücklich oder selig sind die Menschen, die Pilgerwege im Herzen haben. Toni, die hat schon Pilgerreisen gemacht, vielleicht auch jemand von euch. Und da könnt ihr mit diesem Begriff was verbinden. In einer englischen Übersetzung, da wird von den Highways, von den Schnellstraßen nach Zion gesprochen. Und der Schreiber von dem Psalm, der hat damals an den Tempel als Ort der Gegenwart Gottes gedacht. Und das sieht man in den weiteren Versen von dem Psalm. Aber für uns heute ist es ja nicht so, also damals mussten die Leute in den Tempel gehen, das war der Ort der Gegenwart Gottes, aber wir können in eine Kirche gehen heutzutage und dort Gottes Gegenwart suchen, aber wir können sie überall an jedem Ort finden, in der Weihnachtshütte, in Halle, in unserem Zuhause. Die Bibel nennt unseren Körper einen Tempel des Heiligen Geistes. Und deshalb glaube ich, diese gebahnten Wege im Herzen, die stelle ich mir eher so vor wie so eine gespurte Loipe, die uns in die richtige Spur bringt, dass wir im Alltag auf gottgemäßen Leben, auf gottgemäßen Wegen gehen. Also gebahnte Wege, bei denen wir Gott als Ziel vor Augen haben. Und das möchte ich gleich noch ein bisschen erläutern, wie wir da hinkommen können, dass wir das haben. Aber ich möchte noch kurz die weiteren Verse von dem Psalm ein bisschen anschauen. Und da heißt es, was dann passiert, wenn wir solche Wege Gottes, solche gebahnten Wege im Herzen haben. Dann sind wir glücklich zu nennen und dann gehen wir durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Das Tränental wird mit Segnungen bedeckt. Und ich glaube, das heißt, dass dann in diesen Herausforderungen, die auf uns warten und die uns manchmal auch Tränen abverlangen, dass wir dann erleben können, dass hier eine Quelle entspringt für uns, wo neues Leben, neue Kraft entspringt. Und es geht dann noch weiter, dass diese Menschen mit den gebahnten Wegen im Herzen von Kraft zu Kraft gehen. Das heißt, sie bekommen immer wieder neue Energie, neuen Auftrieb, ihren Weg mit Gott weiterzugehen. Und sie haben diesen Lebensmut und diesen Glaubensmut, neue Schritte zu wagen. Und so stelle ich mir das vor, dass wir glaubensmutig ins neue Jahr gehen können. Und was das konkret bedeutet, wie wir zu gebahnten Wegen im Herzen kommen, das wollte ich mit euch anhand von zwei Personen in der Bibel anschauen, von deren Leben wir, glaube ich, ziemlich viel lernen können. Und die erste Person, das ist mein persönlicher Held im Alten Testament, das ist Daniel. In meinem Hauskreis, da haben wir im letzten Jahr Daniel ziemlich intensiv studiert. Und ich glaube, ihr kennt ganz sicher den Hintergrund der Geschichte. Der Daniel, der ist zu Beginn der babylonischen Gefangenschaft der Israeliten einer dieser begabten jungen Männer, die der Beamte des Königs Nebukadnezar an den Hof verschleppt hat. Und zwar sollte diesen jungen Männern dort eine Ausbildung gewährt werden und die sollten dann für den König arbeiten. Das heißt, ihn hat eine eigentlich ungeplante und unerwartete Zukunft erwartet. Und wahrscheinlich hat er sich sein Leben anders vorgestellt, als sich die Dinge dann für ihn entwickelt haben. Das heißt, er wurde in seinem Leben mit viel Unbekanntem und Unerwartetem konfrontiert. Und er kam in eine Umgebung, in der eigentlich überhaupt nicht nach den Maßstäben seines Glaubens gelebt wurde. Und das Ziel der Beamten an diesem Hof war auch, dass diese jungen Männer ganz klar an die Religion und die Lebensweise Babylons angepasst werden sollten. Das Erste, woran man das merkt, ist, dass dem Daniel und seinen Freunden neue Namen gegeben werden. Also Daniel und auch die Namen der anderen Freunde, die enthalten Hinweise auf den Gott Yahweh. Und die Namen, die ihnen dann in Babylon gegeben wurden, die haben Hinweise enthalten auf den babylonischen Gott Baal und sollten ihnen sozusagen eine neue Identität geben. Und in gewissem Sinn sind wir in unserer Welt in einer ähnlichen Situation, weil die Maßstäbe unserer Gesellschaft eigentlich nicht den Maßstäben unseres Glaubens entsprechen in den allermeisten Fällen. Und genauso stehen wir auch vor diesen Herausforderungen, dass Dinge auf uns zukommen, wo es darum geht, dass wir in unserem Verhalten uns nicht den Maßstäben anpassen, die in dieser Welt gelten. Und ich finde, wir können bei Daniel sehen, dass er gebahnte Wege in seinem Herzen hatte. Ich möchte es mal vorlesen, das ist in Kapitel 1. Da geht es darum, dass Daniel und seine Freunde erstmal die babylonische Sprache lernen sollten und dort ausgebildet werden sollten und dann auch die Speisen, die dort üblich waren, essen sollten. Und jetzt kommt es in Vers 8. Da heißt es, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Also Daniel, der hatte schon vorher einen Entschluss gefasst, dass er seinem Glauben und seinem Gott treu sein wollte. Er hatte sich in seinem Herzen festgelegt. Und ich glaube, das war der gebahnte Weg in seinem Herzen, der ihn glaubensmutig gemacht hat. Dass er dann zu seiner Überzeugung stehen konnte. Und das sehen wir auch, dass er das umsetzt. Und dass er dann diesen Obersten, der Hofbeamten, anspricht, dass sie doch andere Lebensmittel essen dürften. Und wenn es hier heißt, dass er sich in seinem Herzen was vorgenommen hat, dann meint dieser Begriff Herz weniger die Gefühle, die wir oft mit Herz verbinden, als den Sitz des Willens, also die Gesinnung, die er hatte und die Werte, aufgrund derer er sich entschieden hat. Was ich mit dem Beispiel jetzt nicht sagen wollte, ist, dass wir alle gute Vorsätze fassen sollen und uns nur noch gesund ernähren sollen. Endlich weniger Zucker essen, mehr Gemüse, Superfood. Vielleicht ist das für den einen gut und dran. Bei mir hat es noch nicht gefruchtet. Mein Mann sagt immer, deine Diäten beginnen immer morgen. Und am nächsten Tag auch wieder morgen. Aber was uns das Beispiel zeigen kann und was wir davon lernen können, ist nicht so sehr die Ernährungsweise von Daniel, sondern seine Entschlossenheit. Ich finde, wir sehen hier, er übernimmt die Verantwortung. Er lässt sich nicht treiben von dem, was kommt, sondern er hat eigentlich schon vorher reflektiert, was ihm wichtig ist und worin er Gott treu sein will. Und ich glaube, dass man sich da auch vorher wappnen kann, bevor diese ungeplanten Situationen kommen, in denen unser Glaube vielleicht herausgefordert ist. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir uns in unserem Leben immer wieder rausnehmen und unsere Prioritäten und Werte überprüfen und über unsere Ziele zusammen mit Gott nachdenken. Daniel war da ganz klar, der hatte sich entschieden, Gott zu folgen, bevor diese kritische Situation kam. Dass er sich entscheiden musste, ob er sich nun anpasst oder nicht. Und ich glaube, er hat dadurch auch seine Chance genutzt, dass er seine Umwelt prägen konnte, bevor seine Umwelt ihn geprägt hat. Wir haben da auch in unserem Hauskreis ein Bibelstudium von Beth Moore gemacht. Und die Beth Moore, die sagt, Godliness is never accidental, neither is victory coincidental. Also auf Deutsch, Gottesfurcht kommt nicht zufällig und Überwinden kommt ebenso wenig von ungefähr. Also Gottesfurcht kommt nicht zufällig und Überwinden kommt ebenso wenig von ungefähr. Genau, und ich glaube, dieser gebahnte Weg, der den Daniel glaubensmutig gemacht hat, das war seine Entschlossenheit, weil er wusste, was er wollte, dass er diesem Gott folgen wollte. Und die zweite Person, die ich als Beispiel für den Glaubensmut oder glaubensmutig heranziehen möchte, ist die Maria, die Mutter Jesu. Ich glaube, dass wir uns als Evangelikale oft wenig mit Maria beschäftigen, vielleicht weil wir Angst haben, ihr zu viel Bedeutung zuzumessen. Aber ich glaube, dass man von Maria ziemlich viel lernen kann, auch wenn wir gar nicht so viel überliefert bekommen haben von ihr. Also wir wissen, dass sie aus der Linie Davids kam und dass sie arm war. Also eigentlich aus einem adligen Geschlecht, aber davon war jetzt nicht mehr viel zu merken, was ihren Besitz oder ihren Lebensstandard betraf. Und der Ort, in dem sie lebte, Nazareth, das war auch in der damaligen Zeit ein sehr unbedeutender Ort. Aber ich glaube, aus dem, was wir über sie lesen, können wir erkennen, dass sie, obwohl sie arm war und als junges Mädchen auch wohl kaum irgendwie gebildet, dass sie trotzdem ganz genau wusste, wer Gott war und dass sie ihm total vertraute. Und Maria ist ja auch so eine, die wurde mit ganz viel Unerwartetem konfrontiert, mit einem Ereignis, was ihre ganze Zukunft und unsere Zukunft verändern würde. Und da hat sie glaubensmutig reagiert. Und ich glaube, wir lesen diese Geschichte, die haben wir ja jetzt erst vor zwei Wochen gelesen, die Weihnachtsgeschichte, die lesen wir immer so, dass wir das Ende ja schon kennen. Und dass wir natürlich vor Augen haben, dass sich das Vertrauen der Maria ja ausgezahlt hat und ihr Glaube ja belohnt wurde. Aber wenn man sich mal die Ankündigung des Engels von der Geburt Jesu anschaut und wenn wir uns dann vorstellen, wir kennen das Ende der Geschichte noch nicht, dann merken wir, wie viel Glaubensmut Maria hatte. Diese Begegnung mit dem Engel Gabriel, die muss natürlich sehr überwältigend gewesen sein und trotzdem ist ihr Glaube sehr beeindruckend. In Lukas 1, Vers 28, das lese ich mal kurz vor, da heißt es, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak aber über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Dann kündigte er ja an, dass sie schwanger werden wird und dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Und das Interessante finde ich hier, dass die Maria schon nachfragt, wie das passieren soll, weil sie ja mit Josef noch nicht zusammen war. Also Nachfragen ist bei Gott schon erlaubt. Sie wollte einfach wissen, wie das passieren sollte, aber nicht, weil sie gezweifelt hat an Gottes Möglichkeiten, sondern ich glaube, weil sie verstehen wollte. Wir lesen kurz vor dieser Stelle die Begegnung von Zacharias mit dem Engel Gabriel. Und da war das so, dass er eben nicht geglaubt hatte. Nämlich als dem Zacharias die Geburt von Johannes dem Täufer vorhergesagt wurde, da hat er ja auch eine Begegnung mit dem Engel Gabriel, die wahrscheinlich auch beeindruckend war, aber Zacharias hatte Zweifel daran, ob das wirklich geschehen würde. Und dann hat ihn der Engel ja auch stumm gemacht. Bei Maria, da ist es glaube ich so, dass sie sehr viel nachgedacht hat und verstehen wollte. Sie wollte diesen Gruß verstehen, hat sich gewundert, warum benennt der Engel sie mit diesen Worten. Und auch in der Weihnachtsgeschichte, da lesen wir, dass sie all diese Worte in ihrem Herzen behielt und darüber nachdachte. Also ich glaube, dass sie sehr viel über Gott und sein Wesen und Wirken nachgedacht hat. Und dass Gott sehr wohl unser Vertrauen möchte, aber nichts dagegen hat, wenn wir Dinge verstehen wollen. Also am Ende dieses Gesprächs mit dem Engel, da reagiert die Maria mit den bekannten Worten, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich glaube, hier sehen wir einfach diesen schlichten und großen Glauben. In der damaligen Zeit, wenn man sich das vor Augen führt, da war das eine ganz andere Sache wie heute, wenn man ein uneheliches Kind erwartet hat. Das geschah ja in einem Kulturkreis, wo Josef eigentlich gar keine andere Möglichkeit hatte, seine Frau zu verlassen oder sogar ihr Schlimmeres zuzufügen. Wenn er von ihrer Schwangerschaft erfährt, sie hätte gesteinigt werden können, sie hätte verbrannt werden können, Es gab vor 3 Jahren in Pakistan einen Fall, da sind 3 jugendliche Frauen unter 20 Jahren von ihren Familien verbrannt worden. Nicht, weil sie jetzt schwanger waren, unehelich, sondern weil sie einer Zwangsheirat nicht zugestimmt haben. Und in diesen Kulturen sind solche Dinge einfach Gründe für einen Ehrenmord. Also Maria wäre entweder Schlimmes widerfahren oder sie wäre für ihr ganzes Leben stigmatisiert gewesen. Und sie wusste zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, dass der Engel sich auch um Josef kümmern würde. Und sie hätte genug Grund gehabt, in Panik zu verfallen oder zumindest Angst vor dieser ungewissen Zukunft zu haben. Aber Maria, die wusste, wer Gott ist und hatte die Gewissheit, dass er mächtig ist und tun kann, was er sagt, und hat deshalb ihr Vertrauen auf ihn geworfen. Und ich möchte da die Stelle lesen von dem Lobpreis Marias, und das sehen wir dran, dass sie ganz genau wusste, wer Gott ist. Das finden wir in Lukas 1, ab Vers 46. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig, und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Und an diesen Versen, das sehen wir, dass die Maria Gott kannte. Sie kannte ihn als ihren Retter, als den, der alle Macht hat, der heilig ist, der auf ewig barmherzig ist, der die Hochmütigen zu Fall bringt und die Niedrigen erhebt, der die Hungrigen sättigt und der seinem Volk hilft. All das steckt in diesen Versen drin. Und ich glaube, das zeigt auch, dass sie schon vor der Begegnung mit dem Engel in ihrem Herzen einen ganz klaren Stand hatte gegenüber Gott und wusste, wer dieser Gott ist. Und dann preist sie ihn dafür, für das, was er für sie getan hat. Und die gebahnten Wege in ihrem Herzen, die ihr diesen Glaubensmut gegeben haben, das war, glaube ich, die Gewissheit, dass sie wusste, wer dieser Gott ist. Jetzt habe ich noch einen dritten und letzten Punkt, der uns hilft, gebahnte Wege im Herzen zu haben. Und da mache ich nochmal einen kleinen Sprung zurück in das Buch Daniel. Und zwar glaube ich, dass wir glaubensmutig werden können, wenn wir vom Ende her denken. Das brauchen wir oft in der Berufswelt, wenn wir ein Projekt managen, dass wir vom Ziel her denken, weil uns das dann hilft, die Prioritäten richtig zu setzen und Dinge richtig zu gewichten, dass wir die Aufgabe dann auch gut durchführen können. Und ich glaube, das macht auch viel Sinn, wenn wir in unserem Leben und auch diese Welt und was darin passiert, vom Ende her denken. Und zwar vom Ende, vom ganz absoluten Ende dieser Welt. Und ich habe ja schon gesagt, wir haben im Hauskreis letztes Jahr das Buch Daniel intensiv studiert. Und dort finden wir ja nicht nur die Lebensgeschichte Daniels, sondern auch so ziemlich abgefahrene Endzeitprophetien. Und ich habe am Anfang gedacht, jetzt müssen wir uns durch dieses Ganze da durchquälen. Und es sind so viele abstruse Verse, die man schwer interpretieren kann. Aber ich habe dann gefunden, man kann sich auch darauf einlassen, einen Bibeltext zu studieren, der einen nicht unmittelbar betrifft. Und das lohnt sich. Und ich habe gemerkt, auch wenn uns das im Moment vielleicht nicht direkt betrifft und auch ziemlich abgefahren klingt, was man da liest als Mensch des 21. Jahrhunderts, das hat trotzdem eine Auswirkung, wenn wir das Ende in unser Denken mit einbeziehen. Dann kann ich von diesem Ende her denken und am Ende wird alles gut. Da heißt es in Offenbarung, dass wir auf eine neue Welt zusteuern. Eine neue Welt Gottes und eine, in der er uns, die wir ihm nachfolgen, alle Tränen, die wir auf dieser Welt geweint haben, abwischen wird. Und ich habe einen sehr guten Freund, der fragt sich oft, ob alles gut wird und ja, alles zu einem guten Ende kommt. Und dem habe ich mal ein Heft geschenkt und auf diesem Heft steht: Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und es ist eigentlich jetzt so total kitschig, dieser Spruch. Aber wenn man ihn in diesem Kontext sieht, von dem her, was wir tatsächlich von der Bibel wissen, ob jetzt aus Daniel oder aus der Offenbarung, dann ist es kein Vertrösten aufs Jenseits, sondern so dieses Wissen im Hinterkopf. Und das tut uns gut. Das hilft uns, glaubensmutig in diesem Leben voranzugehen, wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Und wir wissen, die Bibel ist vertrauenswürdig und diese Dinge sind vertrauenswürdig. Genau, und auch das, glaube ich, bahnt uns einen Weg in unserem Herzen, wenn wir die richtige Perspektive haben von diesem Leben und dieser Welt. Und es lässt uns glaubensmutig sein, auch dann, wenn die Dinge jetzt eben noch nicht gut sind. Und einfach nochmal zusammenfassend gibt es diese drei Wege, wie wir gebahnte Wege im Herzen haben können und glaubensmutig vorangehen können. Und das Erste, das sehen wir bei Daniel, das ist die Entschlossenheit, dass er wusste, was er wollte. Und das Zweite, das ist die Gewissheit bei Maria, die wusste, wem sie glaubte. Und das Dritte ist die Perspektive, weil wir wissen können, was kommt. Und wenn wir so ins neue Jahr starten, dann können wir auch diese Pralinen-Schachtel einfach aufmachen und können da reingreifen und können zubeißen, auch wenn es dann Trüffel mit Chili ist. Das mag ich jetzt gar nicht, aber wir wissen, wie wir damit umgehen können.